Ich habe heute mal, zumindest vordergründig, kein schönes Thema mitgebracht. Wir sind im BU da drauf gekommen und als wir an dem Kapitel dran waren und gut auch drüber gesprochen haben, ist mir eigentlich aufgefallen, dass es ein Thema ist, wo wir eigentlich selten wirklich drüber spricht, wo ich, glaube ich, bewusst auch noch nie eine Predigt zugehört habe, obwohl es eigentlich ein ganz zentrales Thema in der Bibel ist. Es soll heute mal um den Teufel gehen, um Satan. Und in den Gesprächen mit den Kindern im BU habe ich mich gefragt, ob uns wirklich bewusst ist, welche Rolle der Teufel spielt und was der Teufel wirklich will. Und eins vorweg, als Christen brauchen wir keine Angst vor dem Teufel zu haben, aber wir sollen wachsam sein. Und die Frage ist, die wir uns stellen, die ich mir auch gestellt habe, sind wir wirklich immer wachsam? Der Teufel wird heute eher verharmlost. Wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn man sich Sorgen macht, dann malt man den Teufel an die Wand. Wenn es drunter und drüber geht, ist der Teufel los. In Teufelsküche kommt man, wenn es problematisch wird. Wenn jemand kommt, von dem man gerade gesprochen wird, dann sagt man, wenn man vom Teufel spricht und wenn man ihn wieder loshaben will, dann schickt man ihn zum Teufel. Fußballvereine nennen sich Rote Teufel. Und sicherlich haben wir Christen das auch schon ein oder andermal so gesagt, zumindest ich finde mich da bestimmt auch wieder. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, verharmlosen wir damit den Teufel? Oder ist es vielleicht sogar gut, wenn wir das so machen und ihm keine Bedeutung schenken und uns sogar vielleicht ein Stück weit über ihn lustig machen? Ich glaube, früher hat der Teufel eine andere Rolle gespielt. So im Aberglaube, da war der Teufel allgegenwärtig. Aber heute, wenn man die moderne Psychologie guckt, da ist der Mensch autonom und das Böse, das kann nicht von außen kommen. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengesucht, die mir aufgefallen sind, die mir wichtig geworden sind. Und was natürlich beim Thema Teufel oder wo man erstmal nicht vorbeikommt, ist C.S. Lewis, der in seinem Buch dazu geschrieben hat und der auch schreibt, es gibt gleich zwei schwere, einander entgegengesetzte Irrtümer, die wir Menschen bezüglich der Teufel begehen können. Der eine besteht darin, nicht an ihre Existenz zu glauben, der andere ist, an sie zu glauben und ein übertriebenes und ungesundes Interesse an ihnen zu zeigen. Sie selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen und schließen Materialisten ebenso wie Geisterbeschwörer in ihre Arme. Ich möchte einfach mal darüber nachdenken, was denn die Bibel dazu sagt und auch wie wir damit umgehen sollen. Und ich fange mal ganz vorne an und da erstmal die erste Frage, wer ist eigentlich der Teufel? Wo kommt der Teufel her? Was will er eigentlich? Welche Macht hat er? Wie geht er vor? Und dann natürlich, was können wir dagegen setzen? Wo der Teufel herkommt, gibt es zwei längere Bibelstellen im Alten Testament. Einmal Jesaja 14 ab Vers 12 und dann Hesekiel 28 ab Vers 12. Ich lese sie mal vor, auch wenn sie ein bisschen länger sind. Jesaja 14 ab Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Und in Hesekiel, da wird zwar von dem König von Tyrus gesprochen, das soll aber der Typus von dem Teufel sein. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage, so spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelstein jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx, Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe. Und deine Perlen an dir, am Tag, als du geschaffen warst, wurden sie bereitet. Du warst wie ein ausgebreiteter schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Vollkommen warst du auf deinem Weg an dem Tag, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht und um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden, in der Ungerechtigkeit deines Handelns, hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich dich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen. Das hat dich verzehrt und ich habe dich zur Asche auf die Erde geworfen, vor den Augen aller, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bis dahin auf ewig. Der Teufel ist ein gefallener Engel, von Gott perfekt geschaffen. Und die Bibel sagt, er war ein Engel, der am Thron Gottes diente, ein Cherub. In der Hierarchie der Engel, ein sehr hoher Engel, es steht auch der Morgenstern, ein Lichtbringer, und Luzifer heißt ja auch Lichtbringer. Aber er hat sich freiwillig gegen Gott aufgelehnt, er hat gesündigt. Er wollte höher hinaus, er wollte auf den Thron von Gott. Er betete nicht mehr an, sondern er säte Zweifel und verführte auch die anderen Engel oder einen Teil der anderen Engel. In Stellen aus der Offenbarung kann man lesen, dass als der Teufel auf die Erde geworfen wurde, auch ein Drittel der Engel aus dem Himmel verstoßen wurden. Offenbarung 12, Abvers 3, und siehe, ein großer feuriger Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte, und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und warf sie auf die Erde. Der Teufel, oder der Cherub bis dahin noch, er wollte sein wie Gott. Und deshalb wurde er von Gott auf die Erde gestürzt. Und damit lässt sich auch einordnen, wann das passiert sein könnte oder müsste. Das ist nach der Schöpfung passiert, direkt am Anfang. Die Erde war ja schon da. Und im Buch Hiob steht einiges darüber drin, über den Teufel. Ganz am Anfang, als die Erde geschaffen wurde, steht zum Beispiel in Hiob, dass die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Alle Engel haben gejubelt, auch Luzifer. Aber kurz darauf, noch am Ende der Schöpfung, kam der Fall. Er wollte größer sein. 1. Johannes steht, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und auch Jesus war dabei, als der Teufel aus dem Himmel geworfen wurde. Das sagt er ganz direkt, kann man Lukas lesen. Jesus sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Der Teufel wollte sein wie Gott, er hat sich gegen Gott aufgelehnt und wurde aus dem Himmel verstoßen. Was will der Teufel heute? Wie damals will er immer noch zeigen, dass er anbetungswürdiger ist. Und diesen Kampf, den kämpft er heute noch. Er will, dass die Menschen ihn anbeten und nicht mehr Gott. Er will Gottes Schöpfung zerstören, er will die Menschen von Gott abhalten und deshalb will er die Menschen immer wieder zur Sünde verführen. Petrus 5, Vers 8, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er will die Menschen von Gott trennen, wir sollen für Gott tot sein. Epheser 2, die ihr tot wart in ihren und euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Sinn des Ungehorsams wirkt. Aber er will nicht nur jeden Einzelnen von Gott trennen. In 2. Korinther, wo es darum geht, wie wir uns als Gemeinde verhalten sollen. Und da geht es ganz konkret darum, dass wir unseren Geschwistern vergeben sollen. Da steht in Vers 11, damit wir nicht überlistet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Der Teufel will Gemeinde zerstören, der Teufel will Beziehungen zerstören. Und Johannes steht ja auch, dass er das ganz listig macht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Es geht um die Vergebung der Sünden, die der Teufel den Menschen vorenthalten möchte. Und der Teufel will den guten Plan Gottes, den Gott für uns Menschen bereitet hat, durchkreuzen und will damit verhindern, dass Gott zum Ziel kommt. Und selbst Jesus hat der Teufel ja versucht zu verleiten. Was macht den Teufel auf der Erde eigentlich gefährlich? Welche Macht hat der Teufel oder vielleicht auch, welche Macht hat der Teufel nicht? Auch da kann man in Hiob einiges finden. Hiob 1, Vers 6 am Anfang. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn einzufinden, und auch der Satan kam in ihre Mitte. Der Teufel hat immer noch Zugang zur Gegenwart Gottes. Weiter in Vers 7 steht, und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Der Satan ist also nicht allgegenwärtig. Er kann nicht zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten sein. Das kann nur Gott. Aber trotzdem kann der Satan überall Verwirrung stiften, weil er seine Armee von Dämonen überall verteilt hat, die seinen Willen ausführen. Der Teufel, der Satan, ist ein von Gott geschaffenes Wesen, aber immer noch Gott unterstellt und seine Macht ist begrenzt. Auch da wieder Hiob, da sprach der Herr zu Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand, also bei Hiob. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Der Teufel muss sich immer noch an die Anweisungen Gottes halten. Gott ist viel, viel mächtiger. Aber auch wenn Gott über allem steht, hat der Teufel eine ganz große Macht auf uns. In der Bibel steht zum Beispiel drin, dass der Teufel uns Gedanken eingibt. So wie das bei Judas war, da können wir lesen, dass der Teufel schon dem Judas, dem Iskariot, es ins Herz gelegt hatte, dass er ihn überliefere. Oder bei Hananias und Sapphira, als Petrus fragt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und vom Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Der Teufel wird als großer Verführer bezeichnet. Er will uns beeinflussen, er will uns manipulieren. Interessanterweise kann der Teufel aber unsere Gedanken nicht lesen. Das kann man zum Beispiel sehen bei der Traumdeutung von Nebukadnezar, dass die Sternendeuter, die Magier, das nicht deuten konnten. Außerdem steht grundsätzlich in der Bibel, 1. Könige, dass nur Gott allein die Herzen der Menschen kennt. Der Teufel ist also nicht allwissend. Und besonders für mich untermauert das so auch die Begegnung mit Hiob, weil der Teufel behauptet ja, dass Hiob Gott nur dienen würde, weil er ihm so reich gesegnet hätte. Also, dass er in seinem Innersten ein Heuchler wäre, das wäre ja die Unterstellung. Aber da lag der Teufel ja komplett falsch, weil Hiob sich auch dann nicht von Gott losgesagt hat, als ihm wirklich dreckig ging. Hätte er Gedanken lesen können, hätte er das natürlich vorher wissen müssen. Der Teufel kann nicht unsere Gedanken lesen, aber der Teufel beobachtet die Menschen, er beobachtet uns sehr gut. Und das kann er auch sehr gut. Und er führt uns immer wieder in Versuchung und er weiß auch darauf, wie wir reagieren. Und ohne die Fähigkeit, Gedanken zu lesen, kennt er uns und er kann erahnen, was wir denken und wie wir reagieren. Und so setzt er immer alles daran, dass die Neigung, die in uns ist, zur Sünde, dass die gefördert wird und immer wieder angereizt wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, aber vielleicht stellt ihr auch fest, dass es immer wieder so die gleichen Sünden sind, die man tut, wo man immer wieder drauf reinfällt. Ich habe mal gelesen, dass es sowas wie Lieblingssünden gibt, weil da hat der Teufel es ziemlich einfach, weil er genau weiß, wie wir drauf reagieren. Der Teufel, der Fürst der Welt, stiftet uns immer wieder zum Bösen an. Der Teufel ist ein Meister der Lüge von Anfang an. Er versucht jeden wahren Grundsatz, den Gott legt, zu verfälschen. Das beginnt schon ganz am Anfang im Paradies. Da gibt es eine klare Ansage von Gott an die Menschen, aber dann kommt eben der Teufel, der Widersacher. Und der Teufel kämpft ganz besonders gegen das Wort Gottes. Und dabei kennt er das Wort Gottes sehr gut. Auch als er Jesus verführt hat, hat er ja auf die Bibel verwiesen und Bibelstellen zitiert. Und der Teufel stellt auch heute noch Gottes Wort permanent in Frage. Ich weiß nicht, ob er so Gedanken kennt oder sowas hört. Ist es wirklich richtig, was da drin steht? Ist es wirklich richtig, was du gehört hast? Ist die Bibel überhaupt noch wahr? Passt es noch in der heutigen Zeit? Ist es wirklich relevant? Und wir Menschen fallen darauf rein und werden immer ungehorsamer gegen das Wort Gottes. Was zählt heute denn das noch, was in der Bibel steht? Im besten Fall sucht man sich die Dinge raus, die ganz gut ins Bild passen, und die anderen, die lässt man links liegen. Oder wenn man liberale Theologie, wo die Aussagen der Bibel ins Lächerlichste verkehrt werden, oder historisch-kritische Richtung, wo man nur davon ausgeht, dass die Bibel Menschenwort ist und immer ja, sich das raussuchen kann oder verstehen kann, wie es uns gerade passt. Und wer heutzutage noch wörtlich an die Bibel glaubt, der ist ein Fundamentalist und gefährlich, und immer mehr Wahrheiten aus der Bibel kann man ja fast schon öffentlich nicht mehr aussprechen. Aber genau das ist auch das, was Paulus schon an Timotheus geschrieben hat. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren vor der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Und das, glaube ich, stellen wir überall fest, dass so das Evangelium, der Glaube an Jesus als Retter, immer mehr in den Hintergrund tritt. Gottes Wort zählt nicht mehr, zählt immer weniger, und die Menschen werden immer ungehorsamer gegenüber Gottes Wort. Und das ist ja genau das, was der Teufel will. Und ich glaube, auch wir können uns fragen, wo sind wir denn ungehorsam? Wir kennen zwar vieles aus der Bibel, wir glauben vieles, wir haben auch schon vieles erlebt, aber wie sieht es aus mit der Nächstenliebe? Wie sieht es aus mit Umgang mit Geld, mit der Mitarbeit im Reich Gottes? Fühlen wir das alles so aus, was wir gelesen haben und was wir auch verstanden haben? Und auch die Frage, wie gut kennen wir eigentlich die Bibel? Und da muss ich mir selbst auch an die Nase fassen, wie gut kennen wir auch Gottes Wort? Und ich glaube schon, dass das Bibelwissen ziemlich abgenommen hat. Und dieser Ungehorsam und auch die Unkenntnis sind ein starkes Einfallstor für den Teufel, weil er heute noch genauso wie damals im Garten Eden Gottes Wort in Frage stellt. Und oft können wir darauf auch nichts erwidern, weil wir vielleicht zu wenig in der Bibel kennen. Gut passt dazu das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Dem Teufel ist es am liebsten, wenn das Wort erst gar nicht aufgeht, oder doch, wenn es aufgeht, dann versucht er es mit allen Mitteln zu ersticken. Und wo immer das Wort Gottes in Frage gestellt wird, da ist der Teufel im Hintergrund am Wirken. Überall, wo gegen Menschen gearbeitet wird, wenn man sich Diktaturen anschaut, ist das Erste, was oft gemacht wird, ist die Bibel zu verbieten. Der zweite große Ansatzpunkt, den der Teufel auf uns Menschen hat, der aber auch mit Ungehorsam was zu tun hat, ist unsere Angst. Das ist auch das komplette Gegenteil von Gottes Prinzip, weil in der Bibel lesen wir ganz oft, fürchte dich nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, das würde 365 Mal in der Bibel stehen, also für jeden Tag einmal. Aber der Teufel arbeitet mit der Angst und er hält das Sorgenkarussell in unseren Gedanken, in unserem Kopf ständig am Laufen. Die Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg, die Angst, ob die Rente reichen wird, die Angst um die Gesundheit, die Angst vor Terror, vor Überforderung, vor Klimawandel, vor Seuchen. Und mit der Angst verführt uns der Teufel. Wir haben ja gesehen, bei Corona und der eingeredeten Angst davor, hat uns ja deutlich gemacht, wie schnell auch der Teufel zum Ziel kommt und wie schnell der Teufel mit der Angst Beziehungen und Gemeinden zerstören kann. Das sehen wir jetzt beim Klimawandel, wo ja, schlaue Menschen zu völlig irrationalen Entscheidungen verleitet werden. Und der Teufel arbeitet mit unserer Angst. Und genau das ist das Gegenteil, was Gott will. In der Bibel steht ja drin, sorgt euch um nichts, sondern werft alle Sorgen auf ihn. Das ist die Vorgabe von Gott. Aber wir lassen uns oft Angst einreden. Dort, wo die Gottesfurcht aufhört, fängt die Menschenfurcht an, habe ich irgendwo mal gelesen. Über ein weiteres Feld, wo der Teufel Einfluss auf uns hat, hat Spurgeon mal geschrieben, reich werden ist eine gefährliche Sache. Von allen Versuchungen, denen die Kinder Gottes ausgesetzt sind, ist sie die schlimmste. weil sie eine Versuchung ist, die sie nicht fürchten. Deshalb ist es umso gefährlicher. Geld als solches ist nicht verwerflich. Wir haben täglich damit zu tun. Alles, was wir im Leben brauchen, gibt es nicht zum Nulltarif. Ohne Geld ist kein Staat zu machen. Ohne Geld funktioniert die Gemeinde nicht. Viele Werke sind darauf angewiesen, dass Geld gespendet wird, dass sie Geld bekommen, um ihre Arbeit zu machen. Und keiner von uns, glaube ich, würde auch widersprechen, dass beim Thema Lebensqualität auch Geld eine entscheidende Rolle spielt. Auch für das Geld zu arbeiten oder mit dem Geld zu arbeiten, zu investieren, ist grundsätzlich auch nicht falsch. Es gibt ja auch Gleichnisse, wo Jesus erzählt dazu, wo es um Geld geht, zum Beispiel bei den anvertrauten Talenten. Aber, und jetzt muss ich ihn Brüll zitieren, jeder Vorteil hat einen Nachteil und jeder Nachteil hat einen Vorteil. Und der Nachteil, den es beim Geld gibt, ist der Umgang damit. Wir Menschen unterliegen dem Trugschluss, wer das Geld hat, hat das Leben und wer viel Geld hat, hat viel Leben. Und das ist genau das, was Gott auch nicht will, weil in der Bibel steht drin, nur wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wir lassen uns vom Geld beherrschen. Menschen verkaufen wortwörtlich dann ihre Seele für das Geld. Und das ist genau das, wo der Teufel auf den Plan kommt. Wir können nicht genug davon bekommen und das ganze Streben nach Geld bestimmt unser Leben. Timotheus steht ganz klar drin, denn eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Um das Geld wegen gibt es Streit, Gewalt, Krieg, gehen Freundschaften kaputt, gehen Beziehungen kaputt, gehen Familien kaputt. Auch das Rennen nach Geld und fragwürdigen Geschäften bis ganz oben in die Politik ist üblich geworden. Kaum jemand nimmt noch Anstoß davon und kaum jemand bezeichnet das auch noch als Gier. Alles wird diesem Verlangen irgendwie untergeordnet. Und auch zeigt uns die Erfahrung, dass mit wachsendem Wohlstand die Menschen gegenüber Gott und auch gegenüber anderen Menschen gleichgültiger werden. Auch hier ein komplettes Umdrehen der Prinzipien Gottes. Das nächste Prinzip, was der Teufel versucht umzukehren und auszuhebeln, ist das Gebet, beziehungsweise das Gegenteil, das Nichtbeten, die Gebetsmüdigkeit. Und das muss ich auch besonders mir sagen. Als Jesus im Garten Gethsemane zu seinem Vater gebetet hat, da waren die Jünger dabei und er wollte, dass sie wachen und mit ihm beten. Aber die Jünger sind eingeschlafen 3-mal. Und wie oft geht es auch uns so? Wie oft schlafe ich ein beim Beten, so wie es den Jüngern gegangen ist? Und der Teufel will, dass wir mit Gott keinen Kontakt haben können. Und dazu schenkt er in der Praxis, im Alltag uns ganz viele Ablenkungen. Termine, Sport, Arbeit, Handy, Netflix, was auch immer. Das ist an sich sicherlich nichts Schlechtes, solange es uns nicht von Gott abhält. Und um denen zu widerstehen und Gott nicht die Möglichkeit zu geben, glaube ich, müssen wir uns bewusst Zeit nehmen zum Beten. Und die Bibel sagt, wir sollen zum Beten in unsere Kammer gehen und die Tür schließen. Das ist die Einleitung vom Vater Unser. Und Petrus schreibt, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das heißt, wir sollen uns bewusst darauf vorbereiten und bewusst auch Zeit dafür nehmen. Und das versucht der Teufel eben mit allen möglichen Dingen zu verhindern. Und wenn ich auf mich schaue, dann muss ich schon sagen, dass das ziemlich gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie sieht euer Gebetsleben aus, wie sieht deine Gebetsliste aus? Ich glaube, da hat jeder noch Verbesserungspotenzial. Und wenn man auch in anderen Gemeinden, man muss da nicht auf Bischöfen gucken, so die Gebetsstunden anschaut, da funktioniert das mit der Ablenkung durch den Teufel doch sehr gut. Gebetskreise sind oft das, was wenig besucht wird oder ganz eingeschlafen ist. Ich glaube schon, wir müssen viel, viel mehr beten und da muss ich mir auch besonders als Erster an die Nase fassen. In der Bibel steht ganz klar, weil wir so wenig beten, passiert so wenig. Ihr begehrt und erhaltet nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich habe mal den Satz gehört, könnt ihr darüber nachdenken, Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes, sondern Gebet ist die Arbeit im Reich Gottes. Und all diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, führen dazu, das, was wir gerade erleben in der Welt und auch was die Bibel schon klar vorhersagt, das ist Thema Lauheit. Und Lauheit, da fällt uns als Bibelkenner wahrscheinlich direkt die Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea ein. Und lau heißt weder warm noch kalt. Kalt ist jeder, der Jesus nicht als Herrn und Heiland anerkennt. Und heiß ist eben jeder, der Jesus Christus liebt und sein Leben übergibt und sich bekehrt. Und über die laue Gemeinde steht in Offenbarung, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ein lauer Christ versucht, die Nachteile auszuschließen, die sich im Glauben ergeben könnten, und die Vorteile zu bekommen. Ein lauer Christ, ein halber Christ, ist ein ganzer Quatsch, habe ich mal irgendwo gelesen. Und weil wir Menschen sind, täuschen wir uns dabei immer selber. Wir fragen nur dann nach Gott, wenn es uns passt. Wenn irgendwelche Hindernisse im Weg sind, versuchen wir, die mit allen Mitteln zu überklimmen und erkennen vielleicht nicht, dass es irgendwelche Warnzeichen sind, die Gott uns in den Weg gestellt hat. Menschen mit einer lauwarmen Einstellung haben zwar Werke, wie das auch bei der Gemeinde in Laodicea steht. Sie sind dabei, sie arbeiten mit, sie beteiligen sich, sie spenden vielleicht auch großzügig, aber sie sind eben nicht heiß, nicht begeistert für die Sache Gottes. Oder um in dem Bild der Wärme zu bleiben, sie brennen nicht so richtig für Jesus und das Reich Gottes. So viele Namenschristen, die lau sind und sich in Sicherheit wiegen und nicht glauben wollen, was da zum Beispiel in Markus steht, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und überall wird vorgespielt, oder der Teufel spielt überall vor, dass sie trotzdem auf den richtigen Weg sind. Und wie sieht es da bei uns aus? Wir kennen Jesus, wir haben viel von ihm gehört. Aber wo sind wir vielleicht auch lau oder halbherzig? Wie vergeben wir vielleicht auch nur halbherzig? Wie begegnen wir anderen? Wie reden wir über Jesus? Wie bringen wir uns in die Gemeinde ein? Der Teufel hat viele Einfallsmöglichkeiten in unser Leben und es geht immer darum, die Beziehung zu Gott zu zerstören, weil er eifersüchtig auf Gott ist. Aber, jetzt komme ich zum Ende, der Teufel ist kein Gegengott. Es ist kein Kampf mit einem ungewissen Ausgang. Der Kampf zwischen Teufel und Gott, da wissen wir schon, wie er ausgeht. Der Teufel ist besiegt, Jesus ist der Sieger. Und der Teufel weiß auch, dass er besiegt ist. Der Teufel liegt im Todeskampf und versucht, jetzt wo er weiß, dass er verloren ist, noch so viel wie möglich mitzunehmen. Und deshalb sollten wir wachsam sein. Ich glaube, das Sprichwort so, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, hilft da schon ein Stück weit, wenn wir uns dessen bewusst sind, welche Gefahr da entsteht. Wir sind wachsam bei so vielen alltäglichen Sachen. Wenn im Auto irgendeine Warnlampe leuchtet, fahren wir in die Werkstatt. Wenn es uns nicht gut geht und wir wachsam unsere Gesundheit sind, gehen wir zum Arzt. Wenn der Rasen zu hoch ist, sind wir wachsam und mähen direkt. Aber wie wachsam sind wir so gegen den Widersacher? Ein Beispiel, was ich gelesen habe: Wenn wir uns vorstellen, dass hinten auf dem Festplatz ein Zirkus wäre und heute Morgen kam die Nachricht, dass ein Löwe, der seit 2 Wochen nichts mehr gefressen hat, ausgebrochen ist. Wie würdet ihr gleich zum Parkplatz gehen oder Rosel, wie würdest du nach Hause gehen? Und das ist genau das Bild, was die Bibel ja verwendet. 1. Petrus 5, was ich eben schon mal gelesen habe: Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Da steht auch klar, wir sollen widerstehen. Aber allein können wir das nicht, weil der Teufel ist immer noch der Herrscher der Welt, der Fürst der Welt, und er ist eben sehr stark. Und da steht auch in Epheser: Denn dieser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit und der Himmelswelt. Da gibt es also noch was, was wir nicht so sehen können. Aber Jesus hat den Teufel völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Und mit Jesus zusammen können wir widerstehen, und dazu müssen wir nur glauben. Dem widersteht standhaft im Glauben, stand da eben. Und nach Römer 10 kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung kommt aus dem Wort. Und das unterstreicht auch nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, wie wichtig es ist, glaube ich, an Gottes Wort, an der Bibel festzuhalten. Damit schließt sich dann der Kreis. Und der Teufel versucht immer wieder, Gottes Wort in Frage zu stellen. Und wir sollten uns darin stärken, dass wir dem Teufel antworten können, dass wir die Bibel genauso gut können. Und vielleicht sollten wir uns vornehmen, ich habe es mir zumindest ein Stück vorgenommen, dass wir wieder uns ganz neu mit der Bibel beschäftigen wollen, um eben vorbereitet zu sein, wachsam zu sein, wenn der Widersacher uns wieder angreift. Wir brauchen keine Angst zu haben, aber wir sollen sensibel sein, dass es da mehr gibt als das, was wir sehen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und zum Schluss noch eine Geschichte aus der Bibel in Lukas 13. Da steht davon, dass Jesus eine Frau traf, die er am Sabbat heilte. Und da steht, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Sie war verkümmert und konnte sich nicht aufrichten. Und als die Synagogenvorsteher verärgert waren, dass Jesus am Sabbat heilt, da sagt Jesus, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, soll ich sie nicht von den Fesseln gelöst haben am Tag des Sabbats? Jesus spricht hier direkt dem Satan die Macht zu. Für die Frau war das real. 18 Jahre lang hat sie die Macht von Satan gespürt. Aber der Jesus hat kein Problem, diese Macht auch zu brechen. Der Teufel ist Realität, genauso wie Gott und Jesus Realität sind. Gott ist ein Gott der Liebe, der den Teufel gewähren lässt, aber der uns Menschen ein Angebot macht, sich für ihn zu entscheiden. Gott hat den Teufel bekämpft und besiegt, das Böse hat ein Ende, aber die ganze Ewigkeit, das Reich Gottes bleibt immer und wir dürfen ein Teil davon sein. Amen.